ARD.
Was ist die Sonne für Sie? Einfach ein schnöder Stern oder eher ein lebendiges Wesen, das uns nicht immer nur gut gesinnt ist?
Auf der einen Seite mit großer Ehrfurcht schaue ich die Sonne an, weil ich weiß, dass es unser Lebensspender. Ohne Sonne würde hier auf der Erde nichts gehen. Andererseits ist die Sonne ein Wohlfühlobjekt, gerade wenn man in etwas weiter nördlichen Breiten lebt. Und dann natürlich auch als Forschungsobjekt schon auch ein bisschen lebendiges Objekt. Ja, tatsächlich, weil die Sonne ist extrem dynamisch. Da passiert die ganze Zeit etwas. Es wird einem nie langweilig.
Wir haben ja immer wieder einzelne Aspekte der Sonne hier bei uns im Podcast. Die Polarlichter, den Sonnenzyklus und so weiter. Aber heute fragen wir, welche Lücken gibt es denn noch in unserem Wissen über die Sonne? Sind da vielleicht welche dabei, die uns gefährlich werden können? Und wir wollen natürlich wissen, wie können wir die schließen?
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Hallo, Stefan Geier hier aus dem IQ-Team. Jetzt haben wir schon gehört, dass die Sonne sehr vielfältig ist und ja, es wohnt ihr ein gewisser Zauber inne. Und ich freue mich über unseren heutigen Gast, der diesen Zauber seit vielen Jahren wissenschaftlich untersucht. Sami Solanki ist bei uns, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. Ich grüße Sie, schön, dass das geklappt hat.
Ja, ich grüße Sie auch und ich freue mich auf das Gespräch.
Müssen wir die Sonne deswegen besser verstehen, weil wir unsere Erde selber so verändern, zum Beispiel eben mit viel Technik, die wir installiert haben und die anfällig ist für die Einflüsse von der Sonne?
Das ist durchaus so. Die Sonne ist ein sehr dynamischer Stern, auch ein Stern, bei dem es so erscheint, dass sie hin und wieder, sagen wir mal, wütend ist, wirklich Sachen von sich wirft und so weiter. Das, was sie von sich wirft, ist Teile der Sonnenatmosphäre. Das hat sie immer schon gemacht. Nur meistens konnte uns das relativ egal sein, weil wir als Menschen auf der Erde sind relativ gut geschützt, aber unsere Technik nicht immer, vor allem wenn sie im Weltall ist. Und sie wird natürlich auch immer sensitiver, also gerade Elektronik und so weiter, die könnte durchaus beeinflusst werden. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir die Sonne besser verstehen und unsere durchaus großen Lücken dann auch schließen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Sonne erscheint manchmal so, als ob sie wütend ist. Gerade ist ziemlich viel los, weil wir da auf einem Höhepunkt eines besonderen Zyklus sind. Was das bedeutet, warum da eine kleine Raumsonde besondere Einblicke gibt, das hören wir gleich. Und bevor wir weitersprechen, haben wir mal so einen ganz kurzen Steckbrief der Sonne, was wir unbedingt wissen müssen.
Die Sonne ist ein 150 Millionen Kilometer entfernter, glühender, lebendiger Stern. In deren Inneren arbeitet ein gigantischer Fusionsreaktor. Wasserstoffkerne verschmelzen zu Helium und setzen dabei riesige Mengen Energie frei. Diese Energie erreicht uns als Licht und Wärme. Von der Erde aus sieht die Sonne zwar stabil und immer gleich aus, sie ist aber hochdynamisch. Ihre Oberfläche brodelt, Sonnenflecken tauchen auf und vergehen wieder. Gewaltige Eruptionen schleudern Ströme geladener Teilchen ins All. Diese Aktivität folgt einem etwa 11-jährigen Zyklus. In dem kehrt sich auch das Magnetfeld der Sonne um. Um dieses komplexe Verhalten besser zu verstehen, erforschen Raumsonden wie die Parker Solar Probe von der NASA und der Solar Orbiter der ESA unsere Sonne aus nächster Nähe. Die Daten, die sie liefern, sollen bislang ungelöste Fragen beantworten, sollen helfen, einen Stern zu verstehen, der nicht nur das Leben auf der Erde ermöglicht, sondern immer noch voller Geheimnisse steckt.
Also die Sonne, könnte man sagen, ist nicht alleine. Die Menschheit hat sich da schon ein bisschen in Stellung gebracht mit wissenschaftlichem Gerät. Und an einem davon, dem Solar Orbiter, ist auch unser heutiger Gast beteiligt, Sami Solanki. Die Sonne von so nah zu beobachten, Herr Solanki, dahin zu fliegen, das ist ja nicht ganz einfach. Und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie waren überrascht, wie problematisch das teilweise ist. Was ist denn die größte Herausforderung, wenn ich da nahe an der Sonne irgendwas beobachten will?
Also die größte Herausforderung ist tatsächlich die Hitze, die Abstrahlung der Sonne. Die Sonne ist ja das hellste Objekt am Himmel, gibt uns die ganze Energie. Und je näher, dass wir rangehen, umso heller energetischer wird sie, umso heißer wird es. Und tatsächlich bei Solar Orbiter, wenn sie in der sonnennächsten Teil ihres Orbits um die Sonne ist, dann erreicht die Temperatur vorne über 500 Grad. Also gibt ein Hitzeschild vorne.
Vorne 500 Grad und wie kühl kriege ich es dann in der Sonde drin?
In der Sonde drin ist es ganz angenehm, wie hier im Zimmer, 20, 25, 30 Grad, so ungefähr. Und ganz hinten geht es dann auf 0 Grad runter. Das ist, weil der Weltraum da hinten auf minus 270 Grad ist, also sehr kalt und da strahlt das ab.
Eine Sache, die Sie verstehen wollen mit Ihrem Team, ist das Magnetfeld der Sonne. Sie haben auch ein Instrument da auf der Sonde, die eben das Magnetfeld genau untersuchen kann. Sie haben es vorher schon gesagt, unsere Erde hat ja auch ein Magnetfeld. Und jetzt haben wir gehört von diesem Sonnenzyklus. Alle 11 Jahre dreht die Sonne ihre magnetischen Pole um. Was passiert da genau?
Ein großer Unterschied zwischen dem Magnetfeld der Sonne und das der Erde ist, dass währenddem das Magnetfeld der Erde eigentlich praktisch immer so ist, wie man einen großen Stabmagneten innerhalb der Erde hätte, ist das der Sonne extrem viel komplexer. Da sind Hunderttausende, vielleicht Millionen von solchen kleinen Stabmagneten in der Sonne drin. Natürlich nicht in echt, weil das ist ja alles gasförmig.
Aber so kann man sich vorstellen.
Und die produzieren ein extrem komplexes Magnetfeld. Es gibt Zeiten, und das war das letzte Mal vor etwa 5 Jahren oder so, da arrangieren die sich so ungefähr so, dass wie wenn es im Innern einen großen Stabmagneten hätten, plus viele kleine noch. Allerdings, zwischendurch verschwindet dieser große Stabmagnet und man hat dann nur noch viele kleine, die sich um den Äquator der Sonne herum organisieren. Da gibt es dann auch sehr starke Magnetfelder, die zum Beispiel in der Form von Sonnenflecken erscheinen oder ganze aktive Gebiete, wie sie genannt werden, die ein starkes Feld haben. Das ist im Schnitt mehrere hundertmal stärker als das der Erde. Und die lösen sich dann wieder auf und einige Jahre später kriegt man dann wieder so eine Art Stabmagnet im Innern, also wieder ein dipolartiges Feld, zwischendurch eben ein sehr viel komplexeres und dann wieder ein dipolartiges Feld. Und wie das abläuft genau, da hat man Ideen, aber ganz genau kennen wir es nicht, weil vieles im Innern der Sonne passiert und wir können eigentlich das Magnetfeld nur an der Oberfläche messen.
Jetzt ist ja die Sonde Solar Orbiter, die ist ja unterwegs, um dieses Magnetfeld und wie es sich verändert, auch genau zu untersuchen. Die fliegt aber, wie die Planeten, ja in einer Ebene erstmal um die Sonne. Und jetzt ist es vor kurzem gelungen, dass man die Bahn dieser Sonde so gekippt hat, dass man auch einen Blick auf die Pole bekommen konnte. Warum ist das technisch so schwierig?
Auf ihrer Umlaufbahn läuft die Erde mit Riesengeschwindigkeit um die Sonne herum. Und unsere Raketenmotoren, auch die allerstärksten, sind nicht stark genug, um eine Sonde wirklich eine sehr, sehr andere Geschwindigkeit zu geben als das der Erde. Es ist also fast unmöglich, in die Sonne reinzufallen von der Erde aus, also nicht mit heutiger Technologie, in Zukunft vielleicht. Und genauso schwierig ist es, dann aus der Bahnebene der Erde rauszukommen. Wie gesagt, unsere Motoren sind nicht stark genug, also muss man da einen anderen Effekt nutzen, und zwar die Gravitation der Planeten.
Also man muss sich an Planeten entlang schwingen.
Jeder Planet ist ja massiv, und wenn man mit einer Raumsonde mit hoher Geschwindigkeit nahe genug an Planeten vorbeigeht, dann lenkt diese Gravitation die Bahn der Raumsonde so ab, dass sie dann in einer anderen Bahn gerät.
Und so ist es dann gelungen, den Blick auf die Pole der Sonne zu richten. Wir wollen ja in dieser Folge wissen, ob es Wissenslücken über die Sonne gibt, die uns möglicherweise gefährlich werden könnten. Solanki, schlummert da an den Polen möglicherweise so eine Wissenslücke bislang?
Also es gibt viele Wissenslücken. Zum Beispiel, wie der Dynamo funktioniert, weil das tief im Innern der Sonne ist und verborgen oder vieles davon verborgen für uns. Es ist bekannt aber, dass die Pole dort durchaus eine Rolle spielen. Also bei den Modellen des Dynamos spielen die Pole immer wieder eine Rolle. Wenn man versucht, das Feld an den Polen zu bestimmen, dann stellt sich heraus, dass dieses Feld ein Maß dafür ist, wie stark der nächste Sonnenzyklus sein wird, wie aktiv die Sonne 5-6 Jahre später sein wird. Jetzt mit Solar Orbiter haben wir zum ersten Mal die Chance, die Pole auch richtig oder besser anzusehen. Im Moment sieht die Sonde die Pole aber erst mit einem Winkel von 16, 17 Grad maximal. Das ist noch nicht sehr gut.
Das heißt, man muss noch weiter runter.
Das wird passieren in den nächsten Jahren. Also immer wieder wird die Sonne dann an der Venus vorbeifliegen und jedes Mal einen kleinen Kick, nochmals ein paar Grad mehr und so weiter, bis sie schlussendlich bei einem Winkel von etwa 33 Grad ankommen wird. Das ist auch noch nicht wahnsinnig viel, aber immerhin genug, dass man schon sehr viel mehr von den Polen sieht.
Jetzt haben wir sehr viel über Wissenschaft geredet und darüber, diese Prozesse zu verstehen, wie das Magnetfeld sich zum Beispiel verändert. Das ist ein Ziel der Forschung. Wir wollen aber die Sonne ja auch so ein bisschen besser verstehen, damit wir uns auf der Erde möglicherweise ein bisschen besser rüsten können, wenn es solche Ausbrüche gibt, wie in einer Hochphase, wie jetzt momentan, weil ja der Sonnenzyklus auf einem Maximum ist. Wie lange haben wir denn Zeit, wenn wir mitkriegen, oh, da kommt so zum Beispiel ein Sonnensturm, wie lange haben wir denn auf der Erde Zeit, uns zu rüsten?
Also prinzipiell können wir Sonnenstürme nicht vorhersagen, vor sie passieren. Wir sehen nur, wenn einer losgegangen ist und versuchen, den dann zu tracken. So zwischen einem oder drei, vier Tagen, so lange dauert das ungefähr, bis sowas die Erde erreicht. Wir wissen dann aber immer noch nicht, wird es wirklich die Erde treffen, wird das Erdmagnetfeld durcheinander bringen oder nicht, also wird es einen größeren Einfluss haben oder nicht, das können wir alles immer noch sehr schlecht vorhersagen. Einfach weil die Beobachtungen von der Erde aus nicht besonders gut sind. Da bräuchte man eigentlich ein Teleskop, das oder eine Kamera, die von der Seite zwischen Sonne und Erde schauen würde.
Die gibt es aber noch nicht. Jetzt könnte man auch sagen, ja gut, die Wissenschaftlerinnen und die Forscher, die wollen natürlich immer noch eine Sonde schicken, noch mehr verstehen, noch mehr herausfinden, kostet aber einen Haufen Geld alles. Würden Sie sagen, das, was wir zurzeit an Instrumenten auf die Sonne gerichtet haben, die Sonden und die Teleskope, reicht das, um die Gefahren zumindest ansatzweise im Griff zu haben?
Nein, das reicht absolut nicht. Solar Orbiter und Parker Solar Probe haben unser Verständnis der Sonne schon sehr viel verändert, viel mehr gelernt daraus. Allerdings sind das reine Forschungsmissionen. Ist nicht gedacht, dass die Daten, die sie liefern, dann auch wirklich für Vorhersagen benutzt werden. Für das sind's
also für das Weltraumwetter, könnte man sagen.
Genau, also das ist keine Weltraumwetter-Vorhersage-Satelliten. Da ist aber gedacht, in der Zukunft so eine Sonde zu bauen, die dann wirklich auch als Vorhersage machen soll. Das ist die Vigil-Sonde der Europäischen Weltraumagentur. Und die soll dann an einem fixen Punkt platziert werden, also fix relativ zum Sonne-Erde-System. Mhm. Und die sieht dann Sonne und Erde genau von der Seite und kann schön verfolgen, wie ein Massenausbruch auf der Sonne zur Erde kommt. Hat auch den Vorteil, dass sie Teile der Sonne sieht, die von der Erde noch gar nicht sichtbar sind. Also 4-5 Tage schon im Voraus sagen kann, Leute, da kommen jetzt ein sehr komplexes Sonnenfleckengebiet, da könnte ein massiver Ausbruch drohen. Das ist noch keine konkrete Vorhersage, aber so eine etwas erhöhte Alarmstufe.
Und was müssten wir dann tun? Müssen wir dann Satelliten abschalten, die Astronauten auf der Raumstation warnen oder dann ja möglicherweise auf dem Mond und auf der Erde die Stromnetze vorbereiten?
Alles, was Sie gesagt haben, das müsste man machen. Also gerade Astronauten, die außerhalb des Magnetfelds der Erde sind, also auf dem Mond oder wenn Leute zum Mars gehen wollen, die sind dann nun wirklich ungeschützt. In Flugzeugen, die über die Pole fliegen, ist man auch nicht vollständig geschützt. Also Airlines müssen gewarnt werden, dass sie die Flieger von diesen Routen wegnehmen. Und das Stromnetz, das, also wenn es eine wirklich große Eruption ist auf der Sonne, ein großer magnetischer Sturm, dann muss man auch aufpassen, dass die Stromnetze nicht kollabieren.
Wenn es technisch nicht so schwierig wäre, wenn Sie selber hinfliegen könnten und diese eine Frage beantworten, welche wäre das?
Oh, es sind zu viele.
Sie müssen sich für eine entscheiden.
Ich muss jetzt für eine entscheiden. Ja, also ich denke, wenn wir rausfinden könnten, wie der Sonnendynamo funktioniert, das wäre eine tolle Frage. Und zwar deshalb, weil das Magnetfeld der Sonne ja schlussendlich verantwortlich ist für ja alles andere, was so interessant ist. Die Heizung der Korona, eine andere offene Frage, der Sonnenwind, wie der beschleunigt wird und so weiter und so fort. Also die anderen offenen Fragen gehen wirklich auf diese eine zurück.
Also wir haben auf jeden Fall gelernt, es gibt durchaus noch Geheimnisse, die die Sonne verbirgt, obwohl sie da so prominent zu sehen ist. Sie zu untersuchen ist extrem schwierig, aber wir sind zumindest momentan mit wissenschaftlichem Gerät schon ein bisschen besser gerüstet, um das Weltraumwetter zu verstehen, auch wenn da noch Luft nach oben ist. Vielen Dank, Sami Solanki, Direktor des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen. Danke, dass wir uns mitgenommen haben und so eine kleine Reise mit uns gemacht haben zur Sonne und wieder zurück.
Ja, herzlichen Dank auch Ihnen.
Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt zur Sonne, zur Solar Orbiter Sonde und auch zu der anderen, zur Parker Solar Probe, das ist eine Art Schwestersonde der NASA, die umkreist auch gerade die Sonne. Wir haben einige Links für euch dazu in den Shownotes. Vielleicht habt ihr Lust reinzuschauen und einfach weiterzulesen, weiterzuhören. Ich bin Stefan Geier und ich sage im Namen des ganzen IQ-Teams danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, denn die ist auch schon in Arbeit. Bis dahin.